Sag ich mal, freue ich mich, bei euch hier zu sein. Und ich freue mich immer so in kleineren Gemeinden zu gehen, weil ich komme aus Schweinfurt. Da sind wir so eine, wir haben so eine Art kleine Kirche, kann ich schon sagen, was wir da haben. Wer in Schweinfurt schon mal war. Wir sind so ungefähr so 80 bis 100 Glieder. Und dann, wenn ich so in die kleinen Gemeinden hineinkomme, freue ich mich immer, dass wir überall so kleine Standorte haben in Deutschland, wo es also mehr Spaß macht in der großen Gemeinde. Ich war auch letztens in einer Gemeinde gewesen mit 3000 Gliedern. Wenn ihr da mal reingeht, dann fühlt ihr euch ein bisschen verloren drin, muss ich sagen. Das ist hier ein bisschen heimlicher und schöner. Und ich finde es auch sehr schön, eure musikalische Beteiligung, die ihr habt. Hat mir morgen sehr gut gefallen. Wenn ihr euch mal überlegt, dass man, wenn man ausatmet, durch das Ausatmen sprechen können oder auch singen können, was sehr schön ist, oder auch pfeifen, dann kommt plötzlich Melodien raus. Das sind Wunder. Ich denke, wenn Gott uns mal in dem neuen Paradies, wenn wir mal sein werden, beim neuen Körper kriegen werden, alles machen können, alles wissen können. Wir können alle, sind wir alle musikalisch, alle sportlich, alle intelligent, alle gleichmäßig gut. Also es wird also ein super Chor werden, denke ich mir, dass jeder weiß, wann er anzusetzen hat und so weiter. Freue ich mich schon drauf. Also ich bin selbst sehr unmusikalisch, muss ich sagen. Aber ich freue mich immer, wenn Musik gemacht wird. Also ich selbst bin Arzt, bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, habe vor ein paar Jahren Chirurgie gemacht, ein paar Jahre Innere gemacht, bin seit 20 Jahren niedergelassen. Mein Beruf gefällt mir sehr gut. Und ich bin da, habe meine kleinen Babys, die ich behandeln muss. Deswegen fiel mir vorhin die Geschichte mit dem Baby so ein, wie, ist gar nicht so schwierig, ist gar nicht so einfach, wenn er bedenkt, wenn ein Arzt jetzt entbindet. Ich habe also einige Kinder schon entbunden, da kommt diese so raus und sind plötzlich so blau und blass. Und dann gibt's ein Abgasschema, wenn Sie sowas kennt, von 0 bis 10 Punkte muss man kriegen. Wenn ihr innerhalb von 3-4 Minuten eure 10 Punkte nicht zusammenkriegt, kann man schon voraussagen, und mit 5 Jahren ist es so, mit 10 Jahren ist es so. Also diese Überlegung des Arztes war schon korrekt. Wenn jemand im Abgasschema von 3 bis 5 Punkten auf die Welt kommt, dann hat er einen Sauerstoffmangel im Hirn und das bewirkt sich, ist brutal. Aber die Mutter fand ich sehr bewundernswert, der hat sich ja gut durchgesetzt, hat gesagt, ich mach mein Kind. Ich habe auch 2 Patienten bei mir, die immer so erzählt haben, dass als Kind wurden sie in den Schuhkarton reingelegt und den Eltern mitgegeben, hier in Deutschland. Also wenn es überlebt, habt ihr Glück, wenn es nicht überlebt, bringt es wieder zurück und fertig, ja. Und die haben gesagt, die sind 80, 90 Jahre alt geworden, die es mir erzählt hatten. Ganz stolz drauf. Ich war damals im Schuhkarton gelegen und heute bin ich 80 Jahre alt. Ja. Also das Leben, was Gott uns schenkt, ist ein Geschenk, das können wir gar nicht schätzen. Und wenn ihr euch das anschaut, die Pflanzen, also hier ist eine Orchidee zum Beispiel, die steckt jetzt da drinnen und könnt ihr hinschicken, wo ihr wollt. Wenn die Chance hat zu wachsen, sie wächst. Wenn irgendeine Pflanze draußen auf der Erde ist und sie steckt in die Erde rein, und so wie es möglich ist, sie wächst, ohne zu diskutieren. Kann ich hier wachsen? Ist die Umgebung schön? Gefällt es mir hier? Ist es blöd? Ist es gut? Interessiert nicht. Sie wächst. Ein Tier, was da ist, das kümmert sich nicht um die Umgebung. Es ist einfach da, es lebt. Und davon, diesen Pflanzen und Tieren, sollen wir auch lernen, unabhängig von der, was es unsere Umgebung mit uns macht. Gott hat uns Leben geschenkt. Wir haben Arme, wir haben Beine, wir haben Kopf, wir haben Hirn. Und das alles funktioniert. Das sollten wir genießen und anwenden. Auch wenn du solche schwierige Situationen, wie du es hast, wo du gerade merkst, dein Selbstwertbewusstsein fällt runter, weil die Leute dich jetzt schneiden wollen. Ich denke, Gott wird dich bestimmt behüten und dir helfen durch diese Schwierigkeiten hindurch. Nur als Beispiel, ein Freund von mir hat letztens erzählt, der, das kenne ich schon sehr gut, der ist aufgestiegen, der Firma, bis in die oberen Führungsetage. Plötzlich haben sie wieder abwärts gesetzt. Da war er stinksauer, weil er wieder nach unten seinen Schreibtisch verloren hatte und weg war. Meine ich zu ihm, was bei deiner Firma noch geschieht und so, ne? Dann hat die Firma plötzlich, wurde verkauft und alle oben wurden abgesäbelt, der ganze Vorstand. Und er war dann froh, dass er unten war. Seinen Job nicht verloren hatte, ja. Aber voraussehen konnte er das nicht, ja. Und deswegen ist es so. Jetzt am Anfang eine Frage, jetzt kann ich eine Kindergeschichte erzählen, dauert es wegen länger oder soll ich keine Kindergeschichte erzählen? Ja? Ich wusste nicht, wie viele Kinder dabei sind. Da möchte ich noch eine Kindergeschichte erzählen aus einem Land, Florida. Vielleicht kennt das jemand, weil es weiß, wo es ist. Sehr sumpfig, sehr warm. Und da hat auch eine Familie dort eine Villa sich gekauft mit einem schönen Garten. Und der Garten geht hinten ins Wasser hinein. Und in Florida drüben, wenn du so Bilder kennt, da kann man mit dem Boot durch die Gegend fahren. Also super gut. Und die haben dort ihre Wohnung da gehabt. Und die Mutter, ihre Küche mit Fenster, Blick auf den See. Vorne am See haben sie ihren Bootsteg gehabt, mit einem Boot und so, ja. Und der Junge war so 10, 12 Jahre alt. Wie alt bist du? 12. 12 und deinem Alter ungefähr, ja. Der ging morgens raus, Mama, ich gehe mal ein bisschen schwimmen. Und sie hatte ihr Frühstück zurecht gemacht und sich der Junge ins Wasser reinhupft und dann schwamm er davon. Ja. Außen rum. Da schaut sie raus, plötzlich so mehr zufällig, sagt, da ist doch was. Und da sieht sie was. Der sah nicht, kam etwas Dunkles an und hat sich bemerkt, das war gefährlich. Dann ist er losgerannt, alles stehen gelassen, raus aus dem Haus, außen rum, Wohnzimmer hinten rüber, zack, raus auf den Bürtschig. Hat ihren so, John, komm zurück, schnell! Ja, warum? Da hinten ist ein Krokodil. Und wenn er schon mal sieht, ein Krokodil, er sieht bloß die Nase und das Auge, die drei Sachen, sonst sieht er gar nichts, sonst sieht bloß ein bisschen, wie das Wasser sich ein bisschen bewegt. Also er hat gleich gesehen, da hinten ist ein Krokodil. Und ein Krokodil ist, wie es gebaut ist, ist er schneller als ein Mensch oder langsamer als ein Mensch? Was denkt ihr? Mit dem großen Schwanz jetzt schlagen, das geht, zack, sind die weg, ja, also ganz schnell. Und dann der John mit seinen 12 Jahren, der war auch schon ein guter Schwimmer, weil er jeden Tag schwimmen gegangen und hat schon seine Techniken drauf gehabt, einen Finger an zu krauen und los und drauf los und immer schneller. Und die Mutter sah voller Aufregung, da hinten kommt's, komm. Und er kommt schneller. Und er merkte voller Panik, die Mutter hat Angst, ich muss schneller. Und da schaut er hinter sich, da ist das Krokodil schon. Und dann schwimmt er voller Power drauf los. Die Mutter packt die Arme und zieht ihn raus. Das Krokodil kommt von hinten und springt hoch. Also ich war in Afrika mal zeitlang. Ich bin auch mit auf Yacht mitgegangen. Da haben wir Krokodile gesehen. Ich habe echt ein Krokodil gesehen. Das war vielleicht 5 bis 8 Meter. Das war ein riesen Vieh, was ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Und das hat uns gesehen. Und ich denke, ich kannte bloß damals so Chimek, diese Serengeti-Hilfe damals, was im Fernsehen gezeigt worden ist. Die laufen so gemütlich hin. Das Riesenvieh, das ist ungefähr so hochgehupft. Jupp, jupp. Und war sie weg im Wasser. Ich bin ganz erschrocken. Wir kamen mit dem Schiff um die Ecke rum, habe das Krokodil gesehen, wie das gesprungen ist. Ich habe noch nie Krokodil springen sehen. Und plötzlich sprang dieses Riesenvieh, das uns gesehen hat, so richtig, jam, jam, mit 2 Sprüngen war es im Wasser, war es verschwunden. Ja? Und der Junge wird rausgezogen, das Krokodil springt hoch und packt es. Und wenn er so überlegt, wie packt es, dass ein Krokodil ein Antilope oder sowas umbringen kann? Wisst ihr, wie das geht? Das zieht es zurück ins Wasser und dreht sich um sich selbst. Und dadurch wird das Tier ersäuft. Und sowas kommt es hinten an den Beinen hinten dran und packte es. Und die Mutter packte die Arme und hielt es fest. Und hinten zog sie, die vorne zog so. Und dann ging es hin und her und hin und hin. Und der Junge wusste, es geht um Leben und Tod. Und zwischendurch, das Krokodil wollte er nachschnappen, indem man zieht die Mutter das Kind raus und die fahren sie auf dem Steg zurück. Das Krokodil, na gut, hol ich mal anderes mein Frühstück und schwamm davon. Und der Junge, lag man sich dann Blut in den Beinen, ist da und hat sie den Sanitäter angerufen. Dann kam sie ins Krankenhaus rein, die haben sich das alles angeschaut, schön verbunden. In den USA, wie es üblich ist, wurde gleich Nachrichten benachrichtigt. Und kam, wie er verbunden war, im Zimmer lag, kamen schon die Kameraleute an, ihn gefilmt. Und Interview, Mikrofon drunter gehalten und gefragt, sag mal hier, haben gehört, Kampf mit Krokodil und so. Was ist da passiert? Hat er seine Geschichte so erzählt, von der weiß ich das. Und dann haben sie ihn gefilmt, wollten gehen, haben sie, zeig mal deine Beine her. Hat seine Beine her gezeigt, das weiß noch, schon verbunden und so. Und Blut kam noch raus, weil er richtig stark blutige Wunden hier hatte. Und da wollten sie gehen. Und dann meinte der Junge, ja, ich habe die Geschichte gehört, hab doch meine Beine gefilmt. Aber meine Arme hat er nicht gesehen. Ja, wieso deine Arme? Da hat meine Arme festgehalten. Schaut mal her. Und da konnte er noch sehen, der alles noch rot hier war von dem Griff der Mutter. Und meine Mama hat mich ja gerettet. Das müsst ihr ja zeigen, nicht das Fuß und das Krokodil. Das war ja gefährlich, okay, aber die Mama hat mich gerettet. Und deswegen müsst ihr meine Arme hier filmen, das fotografieren. Also sind sie umgedreht, haben wir die Arme gefilmt und fotografiert. Dann sind sie davon gegangen. Und ich fand es sehr schön von dem Jungen, der sagte, nicht mein Fuß interessant, das sind die Wunden, die habe ich vom Krokodil, okay, aber die Mama hat mich gerettet und deswegen müsst ihr meine Hände jetzt sehen. Und das ist für mich der Hinweis, Gott rettet uns und zieht uns aus den Fängen Satans heraus, der uns auch versucht zu drehen und unter Wasser zu ziehen und uns zu ersäufen. Und wir sollten immer daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns retten kann. Das war so die Geschichte. Ich möchte mit euch heute Bibel lesen. Und zwar am Anfang lesen wir 4 Texte durch. Ihr braucht das nur nicht mitzulesen. Später kann man dann die Bibel aufschlagen. Ich lese mal nur 4 Texte vor aus der Bibel. 2 aus dem Alten Testament, 2 aus dem Neuen Testament. Das heißt dort im 1. Mose Kapitel 9, Vers 4. Allein esse das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Dann 3. Mose 17, Vers 11. Denn des Leibens Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. im Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 22, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also Hebräer 9, Vers 22, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. In Offenbarung 12, Vers 11 heißt es, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also wenn ihr das so seht, vom 1. Mose, Kapitel 9 bis zur Offenbarung 12, wird überall von Blut berichtet. Und da habe ich gedacht, wieso steckt so viel vom Blut herin? Was hat denn welche Aufgabe hat denn das Blut für unser Leben, für unser tägliches Leben überhaupt? Und deswegen möchte ich euch erstmal die Frage stellen, was denkt ihr, welche Aufgabe hat das Blut?
Ja? Nährwert und Sauerstofftransport.
Nährwert und Sauerstofftransport, okay.
Ja? Das Verbrauchte wieder wegtransportieren zur inneren Biolage am Menschen.
Abfalltransporte wegzutun, ja? Noch was anderer Vorschlag?
Ohne Blut kann der Mensch nicht leben, aber das Blut ist das Leben der Menschen.
Ohne Blut kann der Mensch nicht leben? Blut ist das Leben des Menschen. Man versucht, Blut nachzumachen bis heute. Es geht noch nicht künstlich. Versucht man echt, ja. Dann noch andere Vorschläge. Warum habt ihr Blut?
Ja? Ja, die weißen Blutkörperchen und die Immunabwehr.
Die weißen Blutkörperchen, sagt sie schon, was Spezielles hier. Und Immunabwehr, ja, sehr gut, ja.
Es gibt auch rote Blutkörperchen.
Es gibt auch rote, genau. Und deswegen habe ich was mitgebracht. Hier unten steht es. Also ist alles sauber hygienisch. Es steckt sich keiner an. Kein AIDS drin, kein Ebola-Virus und nichts. Ja. Wenn ihr Blut abnimmt, könnt ihr es in so ein Röhrchen reintun. Und dann ist es erstmal, ich nehme mal so ein Ding, ist mal hierher. Also wenn man es so abnimmt, schaut es erstmal ganz rot aus. Zack. Wenn es dann ein paar Stunden stehen lässt, schaut es so aus. Das ist aber nicht rumrühren, nicht rumkippen. Gib es mal einfach mal durch, können wir mal weitergeben. Also so 1, 2, 3, das ist so halb für gerade. Und das Blut, wenn ihr so anschaut, hat dann das rote Bestandteile und dann und die flüssigen Bestandteile. Also bitte nicht kippen die anderen, ja, dass die anderen die auch noch sehen können, was das Wasser ist. Also bei der Funktion des Blutes habe ich mal nachgeschaut und plötzlich festgestellt, war ganz erstaunt, was die Aufgaben des Blut alles hat. Ganze Menge. Ich habe mal so 7 davon rausgenommen. Einmal die Immunabwehr haben wir schon gesagt, den Sauerstofftransport haben wir gesagt, dann den Abfalltransport haben wir gesagt, ja. Dann Transport lebenswichtiger Stoffe, Signalübertragung und ähnliche Sachen. Parallel dazu brauchen wir aber, um das zu verstehen, was das Blut für unser geistliches Leben bedeutet. Jetzt können wir es mal aufschlagen. Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und dort sind die Verse 10 bis 18. Also ich spreche manchmal etwas schnell. Wenn ich zu schnell sprechen sollte, sagt der Bill gleich Bescheid. Ja, das ist kein Problem. Ich kann wieder Geschwindigkeit reduzieren. Epheser Kapitel 6 und dort in die Verse 10 bis 18. Da heißt es, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nimm den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also uns wird gesagt, wir gibt es eine Waffenrüstung Gottes, die wir jeden Tag anziehen sollen für die täglichen Kämpfe des Lebens, die wir haben. Und so möchte ich erstmal das erste Bild zeigen. Also die schon beim Herzvortrag dabei waren, die kennen das Bild jetzt schon grob, ja? Wir sehen es in der Mitte das Herz. Dieses Herz und dann von hier aus geht das Blut, das rote Teile, das ihr seht, und blau. Das Blut ist nicht rot und blau, sondern hell und dunkel. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist ein dunkles Blut, das ist sauerstoffarm, das ist das blaue Blut sozusagen. Das andere, das helle, ist das rote Blut, sauerstoffreich. Und hier vom Herzen aus geht es hoch zum Gehirn, runter in den Körper hinein, hier in dieses Organ ist es die Leber. Dann hier unten das Graue hier, das ist jetzt der Magen, der Zwölffingerdarm, der Dünndarm, der Dickdarm. Dann hier drüben ist dann die Milz. Hier unten ist die Niere, die Nebenniere, Genitalorgane, wieder Niere. Und da unten soll das Muskeln und Knochen darstellen. Dann geht es wieder zurück zum Herzen. Und von da aus geht es dann rein, die blaue Anteile, ab in die Lunge, nach rechts und nach links, mit dem Sauerstoff vollgepumpt und kommt wieder zurück. Das ist so der Kreislauf ganz grob. Und wenn ihr euren Finger mal hier vorne hält, werdet ihr merken, wie es hier pocht. Dann werdet ihr feststellen, in jeder Sekunde wird es so durchgepumpt. Tag und Nacht, pro Tag haben wir so 100.000 Schläge, Herzschläge pro Tag, die uns das Blut durchpumpen. So ungefähr 7.500 Liter werden durchgepumpt im ganzen Jahr, im ganzen Tag. Und das Blut besteht aber nicht nur aus... ist nicht eine feste Konstanz. Ich habe mir früher gedacht, wenn ich hier reinschalte, kommt Blut raus. Wenn ich am Fuß runter schalte, Blut raus. Wenn ich hier Blut raus, ich bin steck voller Blut, habe ich gedacht. Aber die Verteilung ist, wie ihr seht, ist nicht überall, sondern das Blut ist einfach hier in diesen großen Kanälen da drinnen. Und jetzt die Frage, was hat das Blut mit unserem geistlichen Leben zu tun? Das war die Frage, die ich mir gestellt hatte. In den Bestandteilen des Blutes, und zwar hier in diesen weißen Bestandteilen oder diesen hellen Bestandteilen, das ist das Wasseranteil, das andere sind die festen Bestandteile. Und wenn jetzt, deswegen ist es so wichtig, Wasser zu trinken, kann man später mal besprechen, aber diesen grauen, diesem hellen Anteil hier vorne, da sind die Gerinnungsfaktoren drin zum Beispiel. Ja? Gerinnungsfaktoren heißen Thrombozyten. Was denkt ihr, wie lange Thrombozyten leben? Was schätzt ihr denn?
3 bis 4 Wochen.
3 bis 4 Wochen, ein wenig kürzer. Ein paar Tage, 3 Tage. Und die Unterabteilung für die Gerinnungs, es gibt eine Unterabteilung noch für die Gerinnungsabteilung, die leben bloß 8 Stunden. Das heißt, alle 8 Stunden kriegen wir neue kleine Gerinnungsfaktoren. Und die Thrombozyten heißen die Gerinnungsfaktoren, die sind alle 3 Tage erneuert. Da habe ich gedacht, wenn alle 8 Stunden wir neue kleine Gerinnungsteilchen bekommen, brauchen wir das. Damit ich jetzt einmal hier draufhau, habe ich die Gerinnung aktiviert, habe gerade 1000 Zellen gerade kaputt gemacht, die gerade wieder repariert werden, ruckzuck. Ihr spürt, wenn bei ihm drauf hat, wie es weh tut, dass es euch noch brennt und Gefühl habt, bis es brennend weg ist. Oder dann trinkt man einen heißen Tee, ihr spürt es auf eure Zunge drauf, dass es heiß ist. Für mich ist, wie lange hält die Hitze dann an, dass es sehr heiß war? Halben Tag und fertig, dann ist es wieder weg. Warum ist es dann weg? Weil die Zellen sich erneuert haben und abgeschoben worden sind. Also wir erneuern uns durchgehend. Und Gerinnung wird ja sehr schnell erneuert. Und da habe ich gedacht, wenn Gerinnung wirklich so nötig ist, was bedeutet das? Denn wenn ihr euch jetzt verletzt irgendwo, wie lange dauert es, bis die Gerinnung in Kraft tritt? Habt ihr da eine kleine Schnittwunde in der Küche, Finger geschnitten und sowas, ja? Ja, 30 Sekunden beginnt es. Nach 30 Sekunden beginnt die Gerinnung. Hier. Und zwar hier, das könnt ihr fast gar nicht sehen. Das sind diese kleinen Vorstufen der Gerinnung, diese kleinen Dinger, die alle 8 Stunden neu gemacht werden. Und die Thrombozyten, die sind jetzt hier nicht dabei, die bilden, sorgen dafür, dass Fibrin ausgebildet wird. Das ist so eine Kaskade von 10 Stufen, die runtergehen. Dann kommt dieses gelbe Zeug, dieses Netz. Der Körper merkt, oh, hier verliere ich Blut. Und sofort, wo er Blut verliert, innerhalb von 30 Sekunden beginnt die Gerinnung, bildet so ein Netz. Warum bildet sich so ein Netz? Damit die roten Blutkörperchen nicht ausreißen können, dass sie nicht rausgehen. Geht sofort. Also es ist echt irre. Und diese Frage ist jetzt für mich, was sind denn so Wunden in unserem geistlichen Leben, dass wir die Gerinnung in Kraft treten muss? Und das sind im Prinzip eigentlich jeden Tag haben wir so Beleidigungen zu tun. Wir haben es mit Beleidigungen zu tun, sind offen, sind versteckt, sind gedankenlos. Man macht so eine Bemerkung wie, naja, kannst du doch nicht, du Feigling. Ja, das ist schon eine Sache da. Oder so bei Kindern, Jugendlichen, ja, traust dich nicht? Trau dich doch, mach doch mal, ja. Also so diese Beleidigungen sind meistens so Sachen, die unser Selbstbewusstsein in Frage stellen. Und wenn jetzt jemand mein Selbstbewusstsein in Frage stellt, wie, das kannst du nicht, bist ein Pfuscher, dann werde ich sagen, was? Was ist los? Dann merkt ihr sofort, wie etwas in euch hochkommt. Ja? Und wenn wir, und dann meinen wir es oft behaupten zu müssen. Und diese Behauptung ist eine Behauptung. Aus dem Schlag, der eine haut mir eine Ohrfeige rein, ich ziehe mein Messer. Der nächste zieht die Pistole. Wir steigen uns da recht schnell hoch. Zack, zack, zack. Ja? Also das führt innerlich zu Aggressionen und zu Rachegelüsten. Und wenn wir sowas haben, ist es gut, wenn unser Gerinnungssystem in Aktion kommt, dass diese offenen Wunden wieder schnell verschließt. Und die Gerinnung, was sind denn diese Gerinnungsfaktoren, die wir so brauchen für unser tägliches Leben? Das Erste und Wichtigste, das mir aufgefallen ist, immer noch die Vergebungsbereitschaft. Wer nicht bereit ist zu vergeben, kann man sagen, gerinnt nun kein Netz rein, der verblutet. Und wann verbluten wir? Zum Beispiel in der wichtigsten Zweierbeziehung, die wir so haben in unserem Leben, das ist die Ehe. Also wenn einer dem Partner dem anderen vorhält, so versteckte Anspielungen macht wie dieses oder jenes, und da gibt es zum Beispiel, habe ich vor kurzem mitgekriegt, jetzt in den USA drüben ein Institut, da kann ein Ehepaar hingehen und kann sich dort unterhalten. Die brauchen sich bloß 5 bis 10 Minuten unterhalten miteinander, wird aufgenommen, analysiert und könnt ihr euch voraussagen, wie lange die Ehe hält. Das funktioniert, Leute. Die Statistik, es sind statistische Voraussagen, keine realistische jetzt, ja. Aber ist schon klar, wenn ein Ehepaar dem anderen immer Fehlverhalten vorhält und dann versteckte Anspielungen macht, weißt du noch damals, und ich habe auch mal erlebt, dass ich beim Ehepaar war, die waren über 80, und da meinte die Frau zum Mann auf einmal so, ganz spontan, weißt du doch damals mit 18, wie du die Lena angeschaut hast bei dem Fest und nicht mich? Mit den 80 Jahren hat sie immer vorgehalten, was mit 18 Jahren war. 60 Jahre, Leute, das ist keine Seltenheit so etwas. Und ich bin oft in vielen alten Heimen und ich stelle fest, von 10 alten Leuten, alten Ehepaaren, schaffen es nur 2 oder 3 einigermaßen akzeptabel für mich ein Vorbild zu sein. 70% schaffen es nicht. Das ist meine Beobachtung. Vielleicht beweist mir das Gegenteil. Ich bin gern bereit, es anzunehmen. Aber ich habe mir so gesagt, wenn diese versteckten Anspielungen so in der Ehe, das sind im Prinzip schon wieder Gerinnungsprobleme von Seiten des einen Partners und löst Gerinnungsprobleme beim anderen Partner aus, denn der wird ja aggressiv und sauer, ja. Und wenn der Körper blutleer ist, also Gerinnungsprobleme führen zum Verbluten, wenn der Körper blutleer ist, dann ist er kalt. Und wenn die Liebe in einer Ehe erkaltet ist, dann ist dieser Körper, wenn ihr so wollt, blutleer. Und dann gehört schnell eine Bluttransfusion her. Und ich habe gesagt, ich mache ja einen Notarzt und dann komme ich an Unfälle hin, alle möglichen Arten von Unfällen, die es so gibt. Und dann muss ich immer erst gleich reinschauen, Blutdruck, Blutverlust, Schockbehandlung, ja, nein. Und dann geht es ganz los mit unserem, was wir eben in unserem Wagen so drin haben. Und wir haben auch so eine Art Schockbehandlung drin, in 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11, das habe ich vorhin schon mit vorgelesen, das heißt, denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es für euch für den Altar gegeben, damit ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Hier merkt ihr, Blut, Entsühnung. Hier seht ihr etwas in Zusammenhang. Also Gott weist schon im Alten Testament darauf hin, dass die Sünde, weil es eine Übertretung der Gebote Gottes ist, den Tod bedeutet. Und da hat er ihnen beim Adam und Eva, die hätten ja sterben müssen, nicht sie sind gestorben, sondern ein Tier ist gestorben. Wir können davon ausgehen, dass es ein Lamm war. Und für uns und die Leute damals haben dann den ersten Opferdienst, für den 1. Mose Kapitel 5 geht es dann los, was heißt, das war der erste Gottesdienst, der da beschrieben wird. Die Leute damals haben doch Tiere geopfert, eben in der Vorausschau auf Jesus wurde ihnen vergeben. Und wir heute opfern keine Tiere mehr, denn wir tun in der Rückschau auf Jesus, wird uns ja vergeben. Von beiden Seiten geht es auf Jesus zu. Und ich finde es auch so interessant, dass wir, wenn wir Jesus im Mittelpunkt stellen, dass auch weltweit sich von den 6 bis 8 Hauptkalendern, die da sind, hat sich nur ein Kalender weltweit durchgesetzt. Das ist der christliche Kalender von uns. Und der beginnt mit dem Punkt Null, mit dem angeblichen Punkt Null, die Geburt Jesu Christi. Vor Christi, nach Christi. Und ihr werdet feststellen, wenn man Zeitungen liest und die Leute möchten nicht Christus erwähnen, sie sagen sie vor unserer Zeitrechnung, nach unserer Zeitrechnung. Könnt ihr das so lesen. Da merkt ihr sofort, welche Art der Journalist ist, welche Grundgedanken er hat. Aber ich finde es interessant, dass dieser Kalender sich durchgesetzt hat. Und zwar weltweit. Also alles deutet auf Jesus hin. Und sind wir blutleer in unserem Verhältnis, unseren Mitmenschen, benötigen wir halt dieses Blut der Entsühnung. Und die Vergebung, die müssen wir ja täglich anwenden. Und der Petrus hat es auch kapiert, als Jesus so seine Geschichten so erzählt hatte, sagt einfach Petrus zu ihm, ach mal, sag mal Jesus, Vergebung, sag mal, wie oft müssen wir denn vergeben? Sag mal, ich bin ja bereit, 7-mal, 7 ist eine heilige Zahl, 7-mal vergebe ich. Und vergib einmal jemanden für die gleiche Sache, 7-mal. Ihr werdet merken, das ist vielleicht schon eine Menge. Und was sagt Jesus zu ihm? In Matthäus 18, 21, 22 sagt er zu ihm, Petrus trat zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder vergeben, der mir sündigt? Genügt es 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern dann nimmt er 7 mal 10, 70 mal 7-mal. Also, wir benötigen die Gabe der Vergebung mehrmals täglich, so werden auch diese Gerinnungsfaktoren mehrmals täglich erneuert werden. Dann kommt es zum anderen Teil des Blutes, gemacht zu dem roten Teil da unten, diesem dunklen hier. Das sind die roten Teilchen, die ihr jetzt gerade hier seht. Diese Teilchen hier. Und diese Teilchen, das sind die roten Blutkörperchen, die könnt ihr mal sehen. Hier oben ist der Startpunkt, hier ist die Lunge, wird mit Sauerstoff vollgefüllt. Dann geht sie hier durch, hier geht sie zum Gehirn rein, dann hier geht es zum Darm rüber, dann zur Niere rein, dann zur Leber rüber und wieder zurück zur Lunge. Da muss es alles abgegeben werden. Rote Blutkörperchen, jetzt denkt ihr, wie lange diese roten Blutkörperchen leben. Was welche Lebenszeit seid ihr? Ihr seid jetzt Bauingenieure für irgendwie ein Biowesen hier. Was würdet ihr sagen, wie lange soll so ein rotes Blutkörperchen leben? Ein Monat, sagst du?
Eine Woche.
Eine Woche? Was?
3 bis 4 Wochen.
3 bis 4 Wochen?
Einen Tag.
Einen Tag? Würdest du sagen, jeden Tag muss es erneuern, ja? Also die leben 3 bis 4 Monate. Ja? Das heißt also, 4-mal im Jahr kriegen wir neue rote Blutkörperchen. Und pro Sekunde, wo wir gerade hier sitzen, werden im Moment 2 Millionen neue Blutkörperchen gebildet. Jede Sekunde. Innerhalb von 10 Sekunden, könnt ihr euch durchrechnen, was das sind also Milliardenbeträge. Wenn ihr die Zahlen anschaut, was werden pro Mikroliter gegeben. Pro Mikroliter, also ein Tausendstel Liter, sind ungefähr 6.000 bis 10.000 rote Blutkörperchen drin. Ja, bei jedem Menschen. Also in der winzigsten Einheit hier, das kann man fast gar nicht sehen, so ein Mikroliter, da habt ihr schon mal 3,6 Millionen Erythrozyten drin. Es sind Riesenzahlen, die kann man sich vorstellen, dass es ist, ja. Und die Hauptaufgabe, die haben verschiedene Aufgaben, die Hauptaufgabe von dem roten Blutkörperchen ist Sauerstofftransport. Und wenn er jetzt was einatmet, was geschieht mit der Luft, muss er irgendwo hin. Wird er nicht Luft reingepumpt. Wenn er Luft in die Venen reinpumpt, was geschieht, wenn es hier einfach Luft in die Venen reinpumpen würde? Hier.
Tot.
Da seid ihr tot. Ja. Wirklich. Und zwar bis 2 Milliliter machen nichts aus, aber ab 20, 30 Milliliter Blut, Luft, 20, 30 Milliliter, was nicht allzu viel ist, rein. Wenn das Blut, wenn das geht dann 30 Milliliter ins Herz rein, das pumpt 30, 40 Milliliter raus, hat gerade nichts drin, kann nichts pumpen und dann klappt es zusammen. Okay, und das ist mal klar, ist, das Blut, das Luft, die wir jetzt einatmen im Moment, wenn das richtig hinsetzt, geht jetzt da rein. Gut. Wenn wir das nicht richtig machen, wenn wir das Fenster zumachen, Türen zumachen, und jeder von uns hat ja ungefähr, wir tun 8-mal pro Minute atmen, jeder von uns hat ungefähr, sagen wir, Schnitt 5 Liter bis 7 Liter, je nach Größe der Lunge, kann man durchrechnen, wie lange es braucht, bis der Sauerstoff drin verbraucht ist, dann kommt kein Sauerstoff nicht mehr rein, dann kriegen wir statt O2 CO2, das heißt, wir ausatmen, und die CO2-Narkose ist ganz nett, man schläft schön ein, Und es gibt einige Leute, die lieben halt CO2-Narkosen, sage ich mal, im geistlichen Leben. Das heißt für mich übertragen, wenn ich das Wort Gottes nicht aufnehmen will, weil ich so eine Kohlendioxid-Narkose lieber habe als Sauerstoff-Narkose, also ich mich lieber mit Dingen beschäftige, die nicht zulassen, dass ich keine Zeit habe, das Wort Gottes zu lesen oder darüber nachzudenken und im Anschluss daran zu beten, dann ist der Sauerstoffumsatz meines Glaubenslebens ja gestört. Und du hast das gelernt. Und wenn der Sauerstofftransport meines Glaubenslebens gestört ist, dann bekomme ich Atmungsprobleme. Und die können dazu führen, dass mein Glaube eben erstickt. Umgekehrt aber kann es mich mein tägliches Leben mit Freude erfüllen, wenn ich lerne, glaubensmäßig richtig zu atmen. Was ist jetzt der Sauerstofftransport, den wir überlegt für unser Glaubensleben? Lesen wir bloß drei Verse vor, ich brauche jetzt nicht mitzulesen, es geht ganz kurz und schnell. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 7 heißt es ganz simpel, betet ohne Unterlass. Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also auch die Fürbitte ist hier gemeint. Und in Kolosser 4, Vers 2 nochmal, schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Also das ist so für mich, Sauerstofftransport ist gleich Gebet. Dann kommen wir zu einem anderen Punkt des Blutes. Was machen Verletzungen? Welche Folgen haben Verletzungen? Verletzungen ganz allgemein machen Narben später, wenn sie schon zu auskalt sind. Aber vorher sind es offene Wunden. Ne? Die sind offen. Und wenn eine Wunde offen ist, was geschieht dann?
Infektionen.
Kommt Dreck rein. Und dieser Schmutz macht Infektionen. Das macht Eiter. Das kann ja Eiter werden. Ja? Also Eiter, was ist Eiter? Eiter ist negatives Fieber und Wundheilungsstörungen. Und Eiter haben wir in der Bibel den Hinweis, Eiter ist Neid, Eifersucht. Und ihr kennt ja diesen Satz. Wie heißt das wieder? Eifersucht und Leidenschaft suchen.
Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft.
Eifersucht und Leidenschaft suchen mit Eifer, was Leidenschaft. Das finde ich ein sehr nettes Wortspiel, aber es hat sehr einen tiefen Hintergrund. Ja? Negatives Fieber, es gibt so ein positives Fieber, so ein Körper, wo es sich erholt, aber auch ein negatives Fieber mit Schüttelfrost und allem drum und dran, wenn es über 40 Grad hinausgeht. Ich hoffe, das hat keiner von euch schon mal durchgemacht. Wenn ihr es mal durchgemacht habt, solltet die Leute, die denken, die merken richtig, dass sie kurz vorm Tod sind, ja. Schütteln und sind kaputt und blass und bleich und kaltschweißig und so weiter, ja. Wenn dieses negative Fieber da ist, führt es auch zu Wundheilungsstörungen und solche Sachen. Und Wundheilungsstörungen haben wir häufig in unserem Körper drin. Wir könnten eine schöne OP haben, alles schön sauber gemacht haben, kommt ein bisschen Dreck rein, dann gibt es Wundheilungsstörungen und dann braucht er Wochen bis Monate, das wieder auszukurieren. Ich habe gerade zwei Leute fast 8 Monate behandelt, für jemand, der sein Bein, seine Zehen kaputt hatte und der Mann dann auch, so Diabetiker, wo ich am Anfang sagte, sie müssten nur amputieren und die wollten nicht amputieren, haben gesagt, gut, machen wir es eben. Die sind jetzt bei mir 8, 9 Monate gekommen, 3-mal die Woche, zum Behandeln, bis es nach 9 Monaten ausgeheilt ist. Das sind Wundheilungsstörungen. Aber was ist Wundheilungsstörungen in unserem geistlichen Leben? Das ist alles für mich, habe ich überlegt, was Süchte verursacht. Habe hingeschrieben, so Filme, Romane, Ehrgeiz, Stolz, Geiz, Habsucht und so weiter, ja. Und die Bibel weiß das auch und kennt das auch und sagt das auch ganz deutlich. Und zwar zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 30 heißt es, Sprüche 14, 30, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Also nimm es nicht so eng, setz nicht so, seid ein bisschen locker. Gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Die haben schon damals kapiert, Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wisst ihr, was Eiter in den Gebeinen heißt? Das heißt Osteomyelitis. Von Osteo, dem Knochen, von Myelon, das Mark, und Itis, die Entzündung, also eine Entzündung des Knochenmarks. Und wer schon mal Fleisch gegessen hat und Hühnchenfleisch isst und sowas, erkennt er die Knochen da, wo man das Mark auslutschen kann da. Wozu ist das Mark denn da? Was macht denn das Knochenmark? Wisst ihr das? Das bildet überhaupt Blut. Alle Arten von Blutkörperchen, die wir haben, kommen aus dem Knochenmark heraus. Und da haben wir eine Hauptzelle und die verwandelt sich je nach Bedarf in Rot, eine rote Zelle, eine weiße Zelle, Thrombozyten, Makrozyten und so weiter, so eine Stammzelle mit drin, die sich dann umwandelt. Wenn das Knochenmark entzündet ist, kann sich kein neues Blut mehr entbilden. Wenn Knochenmarksentzündungen drin sind, ist es immer lebensgefährlich. Und das heißt so schön, also Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Es ist die Sache, es geht um die Immunabwehr. Im Blut haben wir jetzt auch Leukozyten, habe ich vorhin schon gehört. Leukos heißt weiß, Zyten heißt Zellen, sind weiße Blutzellen. Die haben wir, die sind auch hier drin. Mit dem Auge können wir sie gar nicht sehen. Wenn wir dieses Teil jetzt hier oben hier unter dem Mikroskop reintun würden, tausendfach vergrößern würden, könnt ihr richtig Leukozyten anschauen, wie sie ausschauen. Gibt es dann verschiedene Untergruppierungen davon. Und diese Leukozyten, die versuchen, kranke Zellen wegzuschaffen. Hier habt ihr sowas, ein Bild, das blaue hier oben, das ist ein Leukozyt. Die Leukozyten haben die Eigenschaft, die können wandern. Die können durchs Blut, die können durch die Zellen hindurch wandern. Zum Beispiel hier oben habt ihr auch so eine Zelle, die durchgewandert ist. Ja? Und die können überall hinwandern und können dann versuchen, den ganzen Dreck wegzuschaffen. Aber dabei kommt es auch zu einem positiven Fieber. Zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte vom Lazarus, der im Sterben liegt. Und dann sagen sie, der Lazarus, sagt Jesus denen, er schläft. Das sagen die Jünger, ja, wenn er schläft, wird er gesund. Denen war es schon damals bewusst, dass also Schlaf also nicht nur negativ ist, auch positiv ist. Man kann sich auch gesund schlafen. Wenn ihr erschöpft seid, braucht er Schlaf wieder, um wieder fit zu sein, ja. Aber Leukozyten, und was sind Leukozyten für unseren Körper? Die brauchen wir. Und da habe ich gedacht, das ist doch so, die sind so wie ein zweischneidiges Schwert. Kennt ihr Hebräer 4, Vers 12 auswendig? Denn das Wort Gottes ist, kennt ihr das? Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und kräftiger als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und wird übertragen auch Mark und Bein. Also den Leuten war es auch schon damals ganz bewusst. Mark und Bein. Und ist ein Gerichter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Damit geht es ins tiefste, innerste, da wo die Sachen gebildet werden. Wo Blut gebildet wird, wo unsere Gedanken gebildet werden. Und damit reinigt uns Gott und schützt uns vor allen Bösen. Also das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, das uns hilft. Das ist unsere Immunabwehr. Unsere Leukozyten gibt verschiedene Sachen. Ein ganzes Thema für sich alleine. Immunabwehr mittlerweile gibt es extra Professoren und Universitäten, die sich nur auf Immunsachen stürzen. Inzwischen wissen wir, wie unser Körper hat eine zweite Mauer aufgebaut. Das könnt ihr euch vorstellen, wie brutal die Leukozyten sind. Die sind, also jeder sagt, ich bin friedlich, kennt seinen Körper nicht. Jede Sekunde wird Hunderttausende von Zellen tot gemacht. Und alles, was gerade einatmen schlecht ist, kommen die Leukozyten, stürzen sich drauf, killen das mit Wasserstoffperoxid und anderen Sachen. Wird überschüttet mit Säuren und so ein Zeug. Es ist fantastisch. Das wäre ein Thema für sich alleine. Wie die Immunabwehr unseres Körpers funktioniert, was Gott uns da geschenkt hat. Und überlegt mal, wir kommen auf die Welt. Das lenke ich schon wieder ab, merke ich gerade. Im Magen-Darm-Bereich ist ganz neutral und dann werden wir mit Bakterien vollgefüllt und das wird im Darm wird die Immunabwehr hergestellt. Fantastisches System, wie das funktioniert. Also ich bin mal ganz begeistert, wenn ich so mitbekomme, wie das so funktioniert. Na gut, aber für uns im geistlichen Leben ist es, wie gesagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und das Wort Gottes ist was? Ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das sind unsere Gefühle. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. In diesem oberen Bereich hier drinnen, da sind nicht nur Abwehrzellen drin, da werden auch andere Sachen transportiert. Und ein Teil, das transportiert werden, das sind Hormone. Kennt ihr Hormone? So Schlagwort. Die Frauen kennen meistens das Haupthormon, Östrogene. Die Männer kennen das Progesteron vielleicht. Adrenalin kennt ihr vielleicht, ja. Dann Thyroxin und solche Sachen. Hormone sind Hauptschalter. Unwahrscheinlich wichtig. Und die Hormone steuern uns und beeinflussen uns. Unwahrscheinlich. Also das ist brutal. Man kann es auch... Lenkt mir da, Entschuldigung. Es gibt positive Hormone, negative Hormone und solche Sachen. Und die sind wie ein Hauptschalter. Wenn ihr das Licht da ausschalten wollt, könnt ihr jetzt hier innen den Lichtschalter betätigen oder ein Hormon betätigen, das Hormonausschalter. Das heißt, ihr geht draußen zum Hauptschalter hin und schaltet den aus. Das ist alles weg oder alles an. Und wenn die Hormone euch steuern, dann ist es schwierig, dass ihr euch zurückhalten könnt. Zum Beispiel, wenn jemand jähzornig ist, und ihr werdet manchmal schnell jähzornig, ihr fahrt Auto, jemand fährt vor euch so langsam, zack, geht's rund, ja. Jemand sagt das, habe ich mal mitgebracht, ein Bild davon. Hier. Mich mal klar machen, was es so bedeutet. Schaut mal her. Alles beginnt hier oben. Und zwar hier oben ist das Gehirn. Ihr habt da 1, 2, 3, 4 Stellen zum Beispiel. Kann man genau mittlerweile sagen, was wo ist, ja? Die sind jetzt aktiv. Was hat der zu mir gesagt? Wie war das schon wieder? Was ist da los? Und jetzt fängt es los. Und diese Gedanken, die da sind, die werden übertragen hier auf ein Zentrum hier innen drin. Ja? Und da kann man jetzt mittlerweile auch kann man nachprüfen, es funktioniert wirklich so. Das ist dann so, dieses Zentrum können wir aktivieren oder deaktivieren oder umsteuern, wie wir wollen. Und dieses Zentrum ist ein Hauptzentrum, das geht dann weiter und geht dann die Nerven weiter hier durch. Aber ich möchte mir nur eine Sache mal anschauen zum Beispiel. Da geht es vom Gehirn aus rein zu diesem unteren Teil des Gehirns, das heißt Hypophyse. Kleines Ding, vielleicht, wenn ihr es so seht, so hoch, wo der Finger durchkommt. Mehr größer ist es nicht. Und da drinnen werden ungefähr 6 bis 10 Hormone gebildet. Und wenn die wegfallen, hält er nicht lang durch. Und eine Sache, die drin gebildet wird, könnt ihr so sehen, geht es hier durch, diesen Pferd gehen wir jetzt runter. Und da geht es hier rein, hier ist die Niere. Und daneben das Organ nennt man einfach Nebenniere, weil es neben der Niere liegt. Ja? Und der Gedanke hier oben geht hier unten runter. Und die Nebenniere, welche Aufgabe hat die? Die bildet Adrenalin. Und Adrenalin, was hat das für Aufgabe? Wenn ihr dann hinschaut von dem Pfeilchen hier, gibt es so Pfeilchen hin und her, geht so Milz rüber und hier überall rein. Von hier aus, ja, seht ihr diesen Pfeil nach unten, hier rüber, hier hoch. Das heißt, ach so, können wir schlecht sehen. Stopp. Also, hier ist die Nebenniere und dann gehen so Pfeilchen hier hoch, hier zur Leber rein, hier zum Darm runter. Das kann man schlecht sehen, das hier oben, ja. Und dann geht es jetzt hier oben rein, hier zum Magen rüber und zum Herz hoch, ja. Das kleine Ding da beeinflusst das. Was heißt das? Das heißt mit anderen Worten, das aktiviert es hier im Magen und Darm überall, die Gefäße, dass sie sich zusammenziehen. Wenn die sich zusammenziehen, sind sie schlecht durchblutet. Und werdet feststellen, wenn ihr wütend seid, habt ihr keinen Appetit. Das ist mir der Appetit vergangen. Pah! Sagt er richtig, das formuliert er sogar so richtig wörtlich. Weil ihr wütend seid. Warum ist der Appetit vergangen? Weil kein Blut mehr im Magen drin ist. Aber wo ist das Blut hingegangen? Das Blut geht aus dem Magen und Darm raus in die Muskeln rein. Was ist mit den Muskeln hier? Könnt ihr anschauen. Da gibt es hier oben einen Pfeil da, der geht rein in diese Äderchen hier. Die werden durchblutet. Und wenn die jetzt hier optimal durchblutet werden, könnt ihr euch bewegen. Voll sauer, wie ihr seid. Dann geht's rund, ja. Und alles begann hier oben im Gehirn. Nur ein Zeichen, wie unser Körper beeinflusst wird von unseren Gedanken. Und wenn ihr euch freut, werdet ihr auch merken, euer ganzer Körper freut sich, nicht bloß euer Kopf. Wenn ihr euch ärgert, euer ganzer Körper ärgert sich, nicht bloß der Kopf. Ja? Und das möchte ich euch mal zeigen, was da ist. Und weil das so wichtig ist, haben wir auch von Gott etwas bekommen. Das heißt dort bei Epheser 5, was könntet wir als anwenden, dass wir da vor solchen Jähzornen so ein bisschen ausgeschüttet sind. Es gibt da den Begriff des Helm des Heils. Und einen Helm kennt jeder Skifahrer, jeder Mofa-Fahrer. Helme müssen wir aufsetzen, nicht um unsere Frisur schön zu halten, sondern was soll der Helm bewirken? Den Kopf. Und warum soll er den Kopf schützen? Da ist die Steuerzahler. Schaut jetzt den Schumacher an. Super Fahrer war er gewesen. Seine Zentrale ist ausgeschaltet. Helm, das heißt, wir brauchen ganz dringend im Kopf verborgen ist unser Gehirn. Und dieses Gehirn ist die Leitzentrale für unser Denken. Alles, was wir denken drin, für unser Handeln, für unser Fühlen, für unser Wollen. Und sonstige Aktivitäten sollen geschützt werden. Und Helm des Heils bedeutet also, der Kopf soll wieder heil werden. Der ist ja sehr kaputt. Das heißt, alles soll negativ werden. Und ich finde auch so das Schöne in Deutschland, dass wir zu Jesus sagen, er ist unser Heiland. Dass der uns wieder heil macht. Ja? Und wie soll es wieder gehen, dass wir heil werden? Im Zusammenhang mit dem Blut. Können wir lesen in 1. Petrus 2. Der Petrus hat es richtig verstanden. 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es, Jesus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen, also der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich finde, das ist super gut zusammengefasst. Jesus hat unsere Sünde selbst, hinaufgetragen, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, was wir heute in der Lektion durchgenommen haben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Damit wir kommen zum nächsten Punkt. Wie viel Zeit habe ich denn? Ja. Ein anderer Punkt für den Bluttransport, ganz wichtige, ist, dass alles, was wir arbeiten und machen, habt ihr schon gemerkt, kommen wir ins Schwitzen, haben wir auch Abfallprodukte. Wir können nicht bloß gesunde Socken reinstopfen, wenn wir alles reinstopfen und nichts hergeben, passiert nichts. Dann wenn man überbläht wie ein Luftballon. Ja. Und die Abfalltransporte des Blutes sind auch ganz wichtig. Hier, der geht also rein in den Darm. Achso, Abfallsprodukte. Welche Ausscheidungsorgane kennt er denn überhaupt für unseren Körper? Dass wir uns wieder entgiften, wenn wir vergiftet sind. Was? Die Leber ist ein Teil des Darms in der Trennung. Hm? Die Haut, ja.
Die Niere.
Die Niere, ja.
Die Lunge.
Und die Lunge, da haben wir schon. Also Lunge, Niere, Darm und Haut, das sind die vier Organe, die wir brauchen, damit wir leben können. Und alle unsere Organe produzieren zwar positive aufbauende Zellprodukte, haben aber restliche Stoffwechselprodukte, die wir ausscheiden können. Wenn wir sie nicht ausscheiden, auf die Dauer gesehen, sind sie dann schädigend für uns. Ein Beispiel zum Beispiel die Harnsäure. Ihr wisst, in der Bibel steht drin, wir sollen kein Blut essen, so nebenbei. Und alle die Leute, die viel Blut essen, wenn sie, also Blutwurst, Krakauer, polnische Blutkuchen, es gibt immer so die ganzen Sachen, kennt ihr alle selbst besser wie ich hier in Franken, ja? Ich bin auf dem Dorf und ich weiß, was geschlachtet wird, Hausmacherwurst und so weiter, ja? Und die machen sogar Blutkuchen. Dachte, was ist das denn, ey Leute? Kennt ihr Blutkuchen? Ganz fantastisch, den Blut und dann ein bisschen Salz rein, der ist zur Gerinnung von der Milch. Und Milch und dieses Salz und Blut gemischt und fertig aus, Blutkuchen. Essen die. Muss ich mal tief durchatmen. Kesselfleisch, was ist Kesselfleisch? Das sind die Reste, wir sagen immer so, wir haben auch Sprichwort, es ist alles Wurscht. Warum sagen wir das? Weil alles, was nicht gebraucht wird, kann man durch den Wolf trennen, kann es verwursten, ja? Fakt. Dann ist auch so, dass wir auch beim Kesselfleisch, und wenn die Reste werden gekocht, Kesselfleisch ist ja sehr billig, ich glaube 3 Euro kostet eine Teller Kesselfleisch und Schnäpsle dazu, ja? Und was die Folge davon ist, wenn du so an das Kesselfleisch isst, könnt ihr essen, kein Problem, nehmt euren Magen auf, der Mund wehrt sich nicht dagegen. Aber wenn die Abfallprodukte, wenn die anfallen, die kommen erst nach 2-3 Tagen raus, die Abfallprodukte. Am Sonntag Kesselfleisch gegessen, gibt am Dienstag oder Mittwoch Gichtanfall. Und am Dienstag oder Mittwoch, bis zum Mittwoch hat er schon Frühstück, Mittagabend von Sonntag, Frühstück, Mittag von Montag, dieses Frühstück, Mittagabend vom Dienstag gegessen. Und am Mittwoch tut es euch weh. Wieso tut es mir heute weh? Wo ich den Leuten sage, was habt ihr Kesselfleisch? Blutwurst, Leber, Haut, Niere, polnischer Krakau und so weiter. Da führe ich ihm alles so auf. Da haben wir es, da ist es und da kommt es her. Also könnt ihr nachweisen, das funktioniert so. Aber diese Abfallprodukte, aber auch wenn ihr Vegetarier seid und ihr esst zu viel Spargel, gibt Asparaginsäure, gibt Gicht. Bohnen, zu viel, gibt Gicht. Und nicht, was ihr sagt, die Fleischesser, auch die Vegetarier. Aber zu viel jetzt. Aber Blutwurst reicht so ein Stückler aus dem Gicht zu kriegen. Beim Bohnen müsst ihr schon so viel essen. Also ist schon. Ja? Nicht, dass er denkt, dass es so schlimm ist. Ja. Aber der Punkt für mich ging es darum: Es sind Schlackenstoffe in unserem Körper drin, die im Blut auch abtransportiert werden. Was hat es mit unserem geistlichen Leben zu tun? Was sind Schlackenstoffe für unser geistliches Leben? Das ist alles, was uns negativ belastet in unseren Gedanken. Und eines der wichtigsten Instrumente für Schlackenstoffe heutzutage ist für mich der Bildschirm. Also Fernsehen, Internet, Video, iPhone und so weiter. Ihr kennt sie alle. Und ich weiß auch bei einigen, wo ich so bin, in Predigten, wenn ich dabei bin, Da sitzen dann die Jungs da vorne da drin, wenn es ihnen so langweilig ist, mitten in der Predigt und holen ihr iPhone raus und schauen drinnen durch, ja. Und da vorne wird schön das Gesang gemacht, dann hinten schauen sie ihre Hip-Hop-Lieder da an, da, ja. Habe ich alles schon erlebt, kann ich aus erster Hand erzählen. Und ist mal aufgefallen, ich spreche mit den Leuten drüber und sage mir, Leute, das hat einen Einfluss auf unsere Gedanken. Und dann habe ich auch so einen Vortrag mal so das ausgearbeitet über diese ganzen Sachen, was unser Gehirn so kaputt macht. Und alles, was uns in Bilderform angeboten wird, hinterlässt Spuren in uns in Form von Eindrücken und Vorbildern in uns. Es sind Vorbilder. Ich habe vor über 30 Jahren mal einen Zombie-Film angeschaut. Weiß nicht, ob ihr Zombies kennt. Sind die Halbtoten, wie es schon heißt, ja? Jetzt wieder alte Heiligen, alle Seelen demnächst, kommen die ganzen Zombies wieder raus, ja? Und da habe ich bloß 3 Minuten davon angeschaut. Die 3 Minuten habe ich heute noch im Kopf. Und wie ich in Köln da war, habe ich in der Zeit ein bisschen einen netten Bericht gelesen über Zombie-Filme. Ich fand es interessant. Es war damals im Winter, im Januar, minus 20 Grad nachts draußen, hundertprozentig. Ich weiß ganz genau, ob ich dann Nachtdienst hatte, kam ich dann nach Hause. Da lese ich dann in der Zeitung folgende Geschichte. Da ist ein Mann halt nackt bei minus 20 Grad draußen in der Freien gewesen, in der Telefonzelle hingerannt. Und eine Frau konnte jetzt schlafen, die schaut raus in Severinsbrücke, am Severinsplatz runter. Hä, da läuft ein Mann da halt nackt in der Unterhose da rum. Was macht denn der? Rief die Polizei an. Und dann kam die Polizei und der stand da drin in dem Telefonhäuschen und wusste nicht, was er machen sollte. Und dann haben sie ihn geholt und rausgeholt, was ist denn los? Ja, der erzählt, ich habe mit meinem Kumpel gerade so einen Kasten Bier gesoffen und haben Zombie-Filme angeschaut, mehrere. Dann ist er weggegangen, ich habe mich hingelegt und in diesem Suff Alkohol, C2H5OH, blockiert er bestimmte Zellen im Kopf. Dann war er mittendrin diesen Zombies und die Zombies gehen auch her ran und er, die Zombies kommen, zack, raus aus dem Bett, raus aus der Tür, alles zugeschlagen, runter auf die Straße und draußen, wo bin ich denn? Was ist denn los? Ja. Will ich dir zeigen, Filme haben Einfluss auf uns, will ich dir damit nur zeigen, als diesen Beispiel ist, ja. Und alles, was Bilder da sind. Und jetzt vor kurzem kam so ein Spielfilm dran, jetzt Noah. Habt ihr das mitgekriegt zufällig? Ja? Dieser Noah-Film, der würde man so sagen, übertragen. Ich habe den Film nicht angeschaut, ich habe bloß damals schon von bei Jugend nicht mehr erzählen lassen, was da abläuft. Und habe ich über Kritiken gelesen in der Zeitung darüber, die sie sehr lobend dargestellt hatten. Aber Noah zum Beispiel wird dargestellt als Rocker, der, ich will gerade mit Maschinengewehr, mit einem Messer, mit einem Schwert in der Hand, verteidigt die Arche. Der böse Noah verteidigt die Retten der Arche gegen die guten Menschen, die in die Arche rein wollen. Weil er von einem bösen Gott beauftragt worden ist, sich selbst zu retten. Ja? Und der Regisseur hat ganz klar gesagt, und er hat Millionen dafür bekommen, nicht bloß ein bisschen, ein paar Millionen dafür bekommen, das so einen Film zu machen, er möchte mehrere solche Filme machen. Der hat könnt ihr nachlesen, ich habe es in der Zeitung nachgelesen, im Sternenstand drin gelesen, ne? Da erklärte er, dass er Gott und die Religion negativ darstellen möchte. Wie könnt ihr sagen, ist er bloß ein Film? Denkt ihr, dass dieser Film Einfluss hat? Auf die Leute, die sie sehen? Das hat einen Einfluss auf uns. Und die Bibel weiß auch, oder sagen wir noch ein anderes Beispiel, noch ganz kurz. Ich habe kurz überlegt, ich möchte mal Videospiele kaufen für die Jugendlichen von heute, so zwischen 12 und 18 Jahren. Da geht man in so eine Videothek mal rein, sagt, möchte mal, was gibt es denn für Filme? Die zeigen sie euch, könnt ihr euch anschauen, die spielen sie euch auch vor. Und ihr werdet feststellen, dass heutzutage 80% der Videoangebote für Spiele, für Jugendliche, sind Brutalität und Mord. Und da habe ich mir das auch zeigen lassen von meinen Jugendlichen, die zu mir herkommen, die rumtippen, was heißt denn da drauf, das zeigt mal her, wie funktioniert denn dies, wie funktioniert denn das, und lasse ich mir das so zeigen und so Zeug. Ein Videospiel heißt Soul Catcher. Soul Catcher ist Englisch, das heißt Seelenfänger. Da wird so ein Teufel da, der dann die Flammen fangen muss und so ein Zeug, ne? Ich dachte, was ist hier los, ja? Das nennt es auch so Soul Catcher, also Seelenfänger. Also interessant, was hier so gerade läuft. Und bedenkt, es ist die nächste Generation, die unsere Rente bezahlen muss. Hat es Einfluss auf unsere nächste Generation oder nicht, wenn die erwachsen werden? Also ich kann euch im Vortrag mal drüber halten, über solche Themen, was das für Einfluss das hat auf unser Gehirn, wie unser Gehirn sich umbaut mittlerweile, was jetzt die Neurologen feststellen. Also ich bin ganz erschrocken. Und seitdem bin ich jetzt immer hinterher, mit den Leuten zu sprechen. Und dann sage ich ihnen auch, wenn sie fiebern und so, kein Fernsehen, kein Spielschirm und so weiter. Und wenn die Kinder oder die Eltern was für den Weihnachten kaufen, bitte keine Filme der Art nicht schenken. Harry Potter Film wurde letztens jemand geschenkt und dann hat er seinen Harry Potter Film zu Weihnachten gemacht. Und im Januar kommt die Mama zu mir an und sagt, ich komme rein ins Kinderzimmer und das Junge hat die Schranktür kaputt gerissen. Hä? Wieso? Das haben sie ihm zu Weihnachten geschenkt. Ja, Harry Potter. Und wenn er Harry Potter die Videofilme kennt, die Spiele davon kennt, dann wird er das ein bisschen mal anschauen, der erschreckt er. Da sind also der Cerberus, der Höllenhund ist da und so ein Zeug, alles, gibt ganze Menge. Die gesamte griechische Philosophie ist in diesen Filmen drin, die zu Paulus Zeiten schon aktuell waren. Sie sind heute wieder aktuell. Die gesamte griechische Vorstellung der Götterwelt haben wir heute 1:1 übertragen, 1:1, bildlich zum Spielen. Hat Einfluss auf unsere Umwelt, echten Einfluss. Na gut, mir ging es darum, Bibel, Abfalltransport, dieser Abfalltransport, das ist für mich Reue und Buße. Es sind ja Schlagworte dazu dann. Schlagen wir auf 2. Korinther 3, Vers 18. Und da steht was drin, nämlich Einfluss der Bilder auf unseren Geist. 2. Korinther 3, Vers 18. Der erklärt uns, das ist ganz interessant, das wäre positives Video, wenn ihr so wollt. Nun aber, 2. Korinther 3, 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Das hört sich ein wenig komisch an, vielleicht dieser Satz, aber schau mal genauer an. Wir sollen also hinschauen, und zwar anschauen mit aufgedecktem Angesicht, also mit offen, da wird offen die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wenn ihr statt Spiegel das Video hernimmt oder Bildschirm anschaut, reinschreibt, wie in einem Videofilm oder Kinofilm, dann werden wir verklärt in sein Bild. Das kann man auch anders übersetzen. Man kann sagen, durch das Ansehen werden wir verändert. Durch Ansehen werden wir verändert in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Satan weiß das auch und möchte uns andere Alternativen anbieten für Jesus, die wir anschauen sollen. Dass wir in andere Bilder verändert werden sollen. Die Frage ist jetzt für mich immer bloß gewesen, wie können wir uns reinigen von solchen negativen Eindrücken? Denn wie gesagt, Spielfilme, wenn ich jetzt mit euch irgendwie ein Schlagwort sage, sage ich Heinz Rühmann für die Älteren hier, die da sind, die wissen sofort, dack, 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 Quacks der Buchpilot oder ähnliche Filme, das haben sie gleich im Kopf drin. Wenn ich für den neueren Schauspieler sagen würde, haben sie das gleich im Kopf drin, ja. Ihr werdet merken, so Kopfkino ist sehr elastisch und sehr merkfähig. Aber interessant ist für mich 2. Korinther 7, Vers 10, denn ich habe früher auch viele Filme angeschaut, habe die im Kopf und dann ist mir aufgefallen, die Bibel ist ein scharfer Richter der Gedanken und der Sinne, heißt es so schön. Ich konnte für mich selbst erkennen, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das muss ich ablegen, das muss ich ablegen. Weißt, wir müssen erstmal erkennen, dann müssen wir vor Gott auch bekennen, die Sünden, die wir haben, und müssen bereuen. Und heißt es hier 2. Korinther 7, Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und das ist wieder so ein ganz einfacher Satz, der es aber sehr in sich hat. Wenn die Bibel sagt, was ihr sät, werdet ihr ernten, ist uns klar, das, was wir in unseren Kopf reinhauen, kriegen wir da raus, aus einem guten Baum kommen gute Früchte, faulen Baum kommen faule Früchte heraus und solche Sachen, ja. Aber wenn wir erkennen, bekennen und bereuen, das sind die drei Punkte, die wir machen müssen, das ist für mich der Abfalltransport des Blutes, dann kommt eine Traurigkeit in uns rein. Ich bin traurig über mich gewesen, bestimmte Situationen und so, aber die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, also zu einer Freude, eine Reue, die niemanden reut. Das ist interessant. Also ihr könnt hinterher offen und ehrlich sagen, die und die Sünden habe ich begangen und die mache ich jetzt nicht mehr, weil Gott hat mir vergeben und dafür mache ich aber heute das und das. Und wie der Apostel Paulus sagt, wer gestohlen hat und stehlen ist er eiter in den Gebeinen wieder. Ah, oh, der hat was, was ich nicht habe. Das heißt das so schön, der stehle nicht mehr. Aber hört er nicht auf. Das ist auf der meisten, der hört auf zu stehlen oder hört auf das zu machen. Es geht noch weiter, sondern der stehle nicht mehr, sondern er arbeite. Und wenn er dann arbeitet, heißt es noch eins weiter, der gebe. Ihr seht also richtig einen Prozess hier. Ihr seid von Stehlen zum Geben kommen. Vom Wegnehmen zum Hingeben, zum Hergeben können. Das ist aber ein Prozess, der darstellt. Und auch bei diesen Filmsachen oder den Videosachen, diesen Bildersachen können wir auch lernen, von den negativen Sachen zum positiven Sachen. Philipper 4, Vers 8, soll sich jeder neben seinem Fernseher hinstellen oder neben seinem Bildschirm. Das brauchen wir nicht aufzuschlagen, ich fiel mal so spontan ein. Philipper 4, Vers 8. Könnt ihr mal so nachschlagen oder aufschreiben, dieses Zeug, und das mal zu Hause nachlesen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, zum sechsten. Das Blut transportiert zahlreiche lebensmittelliche Stoffe, und zwar Zucker, Salze, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Mineralien. Woher kommen diese Bestandteile, dieses Blut so transportiert? Woher kommt das Fett, das Blut, das Salz, die Vitamine, die Eiweiße und so? Von der Nahrung, ganz genau. Und ihr müsst euch klar machen, sauberes Blut macht saubere Organe. Und ich habe auch manchmal Leute jetzt hier, die haben von mir tags vorher, wenn sie kommen von der Hochzeitsfest oder sowas, dann können wir das Bild so was hier anschauen, da haben die hier oben drauf sogar noch eine kleine Schicht, sind die Triglyceride, das Fett. Fett schwimmt ja. Schwimmt auch im Blut hier innen drin. Könnt ihr das feststellen? Könnt ihr das einfach nehmt das Blut ab in das Röhrchen rein, lässt es stehen eine Stunde, da setzt sich's ab. Könnt ihr es sehen. Manchmal nehme ich das Blut ab und das sehe ich schon, da sage ich zu ihm, sagen Sie mal, Sie haben es gestern wieder gegessen, das ist ja ganz fettig hier. Das sehe ich schon jetzt im Blut drin. Ja, da habe ich das und das gemacht mit der Feier bei dem Sportfest da und so, ja. Und das ist interessant, aber saures Blut macht saubere Organe, fettes Blut macht fette Organe. Und die Frage ist, alles kommt aus unserer Nahrung heraus, wie soll unsere Nahrung ausschauen? Und wenn wir es nachschauen in Epheser 6, Vers 14, da steht drauf, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Also wenn wir mit Jesus leben, müssen wir Wahrheit anlegen. Wobei auch der christlichste Christ, der noch so heilig sein möchte, ja, pro Tag mindestens 50 Mal lügt, wurde festgestellt. Das fand ich ganz interessant, Sache so, mit Wahrheit und Lüge, weil man sagen, letztens habe ich mal so was losgelassen. Was? Ich lüge doch nicht. Da meine ich, jede Übertreibung ist eine Lüge. Jede Untertreibung ist eine Lüge. Jeder sich selbst nicht eingestehen wollen, dass ich da falsch bin, ist eine Lüge. Wenn ihr jetzt mal so richtig euren Tagesablauf ganz konsequent nachdenkt, wird ihr feststellen, da habe ich mich reingelegt, nicht ganz die Wahrheit gesagt, da habe ich nicht ganz korrekt, da habe ich nicht ganz... Also wenn ich richtig ehrlich bin, der Heilige Geist zeigt mir sehr genau, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Und wenn wir uns dann von dieser Stimme leiden lassen, wird er plötzlich feststellen, wie Gott uns reinigt, unsere Gedanken, wie gesagt, ein Richter der Gedanken und der Sinne. Aber wir sollen deswegen trotzdem mit Wahrheit umgürtet sein. Das Ideal der Wahrheit ist damit nicht jetzt abgetan. Wir können nicht Wahrheit reden, das ist ein Blödsinn, sondern wir sollen in diese Richtung gehen. Ne? Panzer der Gerechtigkeit. Also wir müssen also lernen, mit Jesus, wenn wir gereinigt werden, wahrhaftig zu vergeben. Was gar nicht so einfach ist. Vergebung ist jetzt kein Mechanismus, sondern Vergebung ist ein Prozess. Und ihr werdet feststellen, dass ihr manchmal Leute habt, wenn ich den bloß sehe, dann kommt doch schon die Galle hoch, sagen wir schon zum Beispiel. Ja? Das ist, kommt nicht von irgendwo her, das ist schon als eine Berechtigung. Und Vergebung ist ein Prozess, der manchmal bei bestimmten Personen untereinander über 2, 3, 4, 5 Jahre dauern kann. Aber er muss immer wieder neu vergeben werden, wie Jesus schon sagte, 70 mal 7 mal. Wenn ihr sowas habt. Und dann ein anderer Punkt für unser Blut ist auch ganz wichtig, dieses andere Bild, was ich euch zeigen möchte. Das hier. Und da seht ihr einen Unterschied zwischen diesem Bild und diesem Bild. Und die beim Herzvortrag dabei waren, die wissen schon, was da der Unterschied ist. Welches Blut ist besser? Das linke. Das linke oder das rechte? Und warum ist das linke besser? Das kann fließen, das rechte ist verstopft. Warum kann das fließen? Weil Wasser drin ist, genau. Manchmal ist das Blut zu dick. Und wenn das Blut zu dick ist, wie auf der anderen Seite, das ist ein Hinweis auf fehlendes Wasser. Wie kann fehlendes Wasser passieren? Zum Beispiel, wenn man Fieber hat, könnte er eindicken. Darum ist jemand, der fiebert im Krankenhaus, bekommt immer seine Infusionen ran, automatisch. Damit er nicht keinen Schlaganfall kriegt. Ja? Kann Schüttelfrost passieren und so weiter. Ja? Aber Fieber im täglichen Miteinander, was ist Fieber im täglichen Miteinander in unserem geistlichen Leben? Das ist Arroganz und Stolz. Wir sind häufig, sehr arrogant und sehr stolz. Wenn ihr mal ein bisschen euch selbst beobachtet, bei mir selbst merke ich es auch manchmal, bumm, geht gleich rund. Ne? Also wenn jemand denkt, er sei dem anderen deutlich überlegen und dem anderen gleich deutlich zeigt, das kann ich besser als du hier. Oder auch bei den sportlichen Veranstaltungen, die wir so haben, schneller, höher, weiter und so weiter. Die ganzen Olympischen Spiele, gibt es den undankbaren vierten Platz zum Beispiel, ja? Das sind also Konkurrenzdenken. Also gibt es im Himmel Olympische Spiele, möchte ich mal fragen. Warum nicht?
jeder gleich ist.
Aber was ist ein Olymp?
Da gibt es keine Verlierer mehr.
Was ist ein Olymp? Wo kommt der Olymp her?
Griechenland.
Hm? Was? Griechenland? Was heißt Griechenland? Das ist bloß ein Schlagwort, bloß ein Land. Aber Olymp? Das ist die griechische Götterwelt, die hier verehrt wird. Schneller, höher, weiter. Ja? Und ich bin ein totaler Sportler, ich bin gern für Sport, ich bin gern früher so Konkurrenz und Dauerlauf und sonst was machen. Ich bin jetzt der Muskelmensch, bin ich jetzt nicht, sondern mehr der Ausdauersportler, ja. Und da habe ich schon meine Konkurrenz gehabt beim Dauerlauf. Wer läuft schneller, wer läuft länger, wer läuft weiter und so weiter, ja. Und dieses Denken rauszukriegen ist gar nicht so einfach aus unserem Kopf. Zu sagen, ich bin gut, du bist gut. Beide sind wir gut. Also im Olympischen Spiele gibt es im Himmel bestimmt nicht, ja. Aber wir sind davon beeinflusst. Und die Pharisäer und der Zöllner, beide beten zu Gott. Und der Pharisäer betet ein negatives Fieber, würde ich mal so sagen. Was sagt er? Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie. Haben wir auch solche Gedanken drauf? Und der Zöllner, wie betet er?
Oh Gott, sei mir den Sünder gnädig.
Gott sei mir, er heißt sogar, er schlägt sein Haupt nieder und sagt, oh Gott sei mir Sünder gnädig. Eine Demutshaltung und sagt, lieber Gott, vergib mir. Ja? Und damit wir kein dickes Blut kriegen, brauchen wir dünnes Blut, also Wasser. Und Wasser kennen wir ja von dem Jakobsbrunnen. Jesus hat gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und Johannes 4, Vers 13, 14. Ihr kennt die Geschichte, das brauche ich nicht weiter zu erzählen. Ne? Jesus hat gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das in ihm ist, das ich ihm geben werde, wird eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineingeht. Ja? Und wie erhalten wir dieses Wasser? Eigentlich nur durch tägliches Gebet, tägliches Bibellesen, tägliches Vertrauen, die Anwendung der ganzen Sache, Handeln und Tun, und Vertrauen darauf, dass Gott mit uns durch den Tag geht. Also mit uns durch den Tag geht. Also wir müssen uns klar sein, weil ich mir immer sage, lieber Gott, warum passiert dies oder das und jetzt das und das schon wieder. Gott hat nicht verhindert, dass das Feuer bei Daniel und seinen Freunden ausgemacht wurde oder Regen kam oder Gewitter kam. Die haben sogar 7-mal heißer gemacht. Aber er hat sie hindurch geholfen. Ja? Und damit kommen wir zum letzten Transportpunkt, das wir nicht besprochen haben, was nicht sichtbar jetzt hier drin ist. Das Blut, so wie es hier ist, ist entweder zu kalt oder zu heiß, wenn ich jetzt hier rummache. Wir brauchen, um alles, damit alles funktionieren kann, die richtige Körpertemperatur. Und wir werden feststellen, wenn wir zu heiß sind, also Fieber haben, dass wir das übertragen sind, wenn wir Süchte haben, wenn wir zornig sind, wenn wir Ärger haben und so weiter, dann fehlt uns etwas, wir sind zu heiß. Aber wenn wir zu kalt sind, dann sind wir ja gefühlsarm. Da sind wir gefühlsarm, frustriert, gleichgültig, leck mich am Arschhaltung, die ganzen Sachen kennt ihr also drauf, pff, geht auf mich nichts an und so, ja. Das ist genau das Gegenteil davon. Und da ist unser Glaubensleben ja ebenso gestört. Ist die Frage, was bringt unser Glaubensleben auf die richtige Betriebstemperatur? Und das können wir gemeinsam lesen in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 13. Kennt ihr schon auswendig? 1. Korinther 13, 1 bis 13. Die richtige Betriebstemperatur für unser geistliches Leben. Da heißt es dort, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete. Und wisst ihr, was das Engelzungen reden heißt? Das schmelzt, also so Udo Jürgens, wenn das für die älteren Leute noch so, schmelzende Worte, ach, ich liebe dich so gern und so weiter. Wenn jemand so reden kann und so nett ist und sympathisch ist. Und können viele Schauspieler können sehr gut reden und haben eine angenehme Stimme drauf und so. Aber es heißt da hinten, und hätte die Liebe nicht, so wäre das ganze Reden nichts. Eine tönes Erz klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte, also wisst ihr, also der Aktienindex, der für mich höchst geht in 3 Wochen da und da hoch und der von Bayer geht da runter, könnte prophetische Sachen machen. Ich wäre Multimillionär, dort würden sie mich das Haus einrennen, ja. Wenn ich also prophetisch reden könnte, und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, also alle Nobelpreisträger der letzten 100 Jahre zusammengenommen, habt ihr das ganze Wissen drauf. Das ist ein brutales Riesenwissen, was ihr drauf hättet. Ja? Alle, hätte alle Erkenntnis und hätte dazu noch allen Glauben. Boah, das ist ein gläubiger Mensch. Boah, schau mal an, du, wie fantastisch, wer das machen kann, ja? sodass ich Berge versetzen könnte. Das muss doch ein Mann sein, du. Und hättet ihr die Liebe nicht? Stellt euch mal vor, ihr könnt glauben, wie ihr wollt. Habt ihr die Liebe nicht habt, so wäre ich. Nichts steht dahinter. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und diese meinen Leib brennen, und heutzutage haben wir viele, die für ihren Glauben und Religion mit Bomben von der Rand ihren Leib brennen lassen, mit ich komme ins Paradies, ja. Und selbst wenn ich als Christ jetzt hergehen würde, ich lasse mich jetzt hier verbrennen für meinen Glauben, da, zack, ja. Und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe, wie ist sie, ist langmütig, also geduldig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Alle Arten von Eifer, von Eifersucht bis sonst wohin. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, also nicht arrogant. Sie bläht sich nicht auf, gibt nicht an. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Und bitter sind wir sehr schnell. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, an der Realität. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Oder das prophetische Reden aufhören wird. Wenn Jesus wiederkommt, brauchen wir keine Prophezeiung mehr. Ne? Das Zungenreden, also die Sprachen werden aufhören. Die Erkenntnis wird aufhören. Wir werden alle die Erkenntnisse haben, die wir jetzt hier nicht haben. Ne? Denn unser Wissen selbst ist ja nur ein Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt in einem Spiegel, also in einem Bildschirm hier, Film, ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und damit kommt zum Schluss, zum letzten Text, der zusammenhängt, heißt jetzt, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn essen und sein Blut trinken werdet, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Amen.